Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben auch ganz liebe Grüße aus der Brüdergemeinde in Rostock, aus der Margaretenstraße mitgebracht. Genau. Wir haben heute einen Text vor uns. Oder ich möchte gerne über einen Text sprechen, den wir alle wahrscheinlich gut kennen. Da sind auch einige Verse drin, die man in der Regel auswendig kennt, wenn man schon längere Zeit in der Gemeinde ist. Deswegen hoffe ich, dass diese Predigt nicht langweilig wird. Wir werden wahrscheinlich viel hören, was wir eigentlich schon wissen, aber es ist eigentlich auch eine schöne Erinnerung an unser Zentrum, an das, worum es überhaupt geht, warum wir überhaupt uns hier treffen. Beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich über die Tempelreinigung gesprochen. Das war ja in Jerusalem, da hat Jesus die Händler aus diesem ganzen Tempelbezirk vertrieben und das haben sehr, sehr viele Menschen mitbekommen. Und unser heutiger Text ist so ein ganz konträr zu dieser Situation, denn es handelt sich um ein ganz privates Gespräch mitten in der Nacht. Und ich lese jetzt den Text aus Johannes Kapitel 3. Die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ja, ist ein sehr langer Text. Aber ich habe mich dazu entschieden, halt die Verse 14 bis 21 mit dazu zu nehmen, weil sie so zentral und wichtig sind, um zu verstehen, was Jesus Nikodemus in dem ersten Teil eigentlich sagt. Es beginnt mit einem Mann, mit einer sehr hochgestellten Person namens Nikodemus. Er war ein Mitglied vom Hohen Rat, also ein Oberster der Juden, und zählte damit eigentlich zur geistlichen Elite damals und also auch zur Führung der Juden. Doch im Gegensatz zu seinen Amtskollegen, die Jesus oft eigentlich nur in der Öffentlichkeit begegnet sind, schlug Nikodemus einen ganz anderen Weg ein. und traf sich mit ihm bei Nacht. Und das war damals so üblich, wenn man ein ruhiges und ernsthaftes Gespräch führen wollte. Also musste er auch ein ernsthaftes Interesse daran haben, wirklich mit ihm zu sprechen, fernab der ganzen Leute, ohne Ablenkung, ganz offen und ehrlich, von Mann zu Mann. Und schauen wir mal, was er sagt. Er sagt zu ihm, Rabbi. Das war ja eine damals übliche, eine ehrenvolle Anrede für Lehrer. Und das sagt er als hochgestellte Person. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott, dass Gott mit ihm ist. Wir wissen jetzt natürlich nicht die genauen Hintergründe, warum Nikodemus zu Jesus kommt. Vielleicht wollte er sich irgendwie bei Jesus beliebt machen oder er wollte einfach mehr lernen und einfach mehr wissen als die anderen Pharisäer oder er wollte wirklich auch näher zu Gott kommen und wollte wissen, wie das geht. Aber eins bleibt, wenn er als hohe, hochgestellte geistliche Persönlichkeit Jesus, einen einfachen Zimmermann aus seiner Sicht, besucht und mit ihm sprechen will, dann auch noch sagt, Rabbi, ne, diese ehrenvolle Anrede, dann macht es doch einen sehr wertschätzenden und fast demütigen Eindruck, den Nikodemus hier an den Tag legt. Und es geht ja weiter. Er sagt, Jesus ist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Und er sagt auch, warum er das glaubt. Denn in dem vorigen Kapitel, nachdem Jesus den Tempel gereinigt hatte, wird auch geschrieben, dass er viele Zeichen und Wunder getan hat. Und diese Zeichen waren offenbar so außergewöhnlich, dass ihm klar geworden sein muss, das kann kein einfacher Mensch gewesen sein. Der war eigentlich nicht dazu in der Lage. Gott musste mit ihm sein, ansonsten wäre das niemals möglich gewesen. Und diese Erkenntnis war einfach nur eine logische Schlussfolgerung aus dem, was er gesehen hat, was er beobachtet hat. Und das bedeutet, er hat sich darüber Gedanken gemacht. Und interessant ist natürlich auch, dass er nicht nur von sich selbst spricht, sondern er sagt auch wir. Damit meint er höchstwahrscheinlich auch den Hohen Rat, weil das am Anfang explizit erwähnt wird, dass er halt ein Mitglied dieses Kreises war. Das heißt, die haben sich auch schon irgendwie Gedanken gemacht, aber ihn hat das nicht losgelassen. Er geht jetzt zu Jesus. Und wenn man diesen Satz von Nikodemus erstmal so hört, dann habe ich so gedacht, so, das ist jetzt die Einleitung, jetzt kommt die Frage. Und dann steht aber als nächstes, Jesus antwortete. Da frage ich mich, aber er hat doch noch nicht mal was gefragt. Und Jesus sagt ihm direkt, wahrlich, wahrlich. Das ist eine, ich glaube, das kam schon einmal im Johannesevangelium vor. Das ist dieses Amen, Amen oder wie so ein Achtung, Achtung, jetzt wird es wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, was jetzt kommt. Und das ist jetzt das erste Mal von drei Malen in diesem Text. Also Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und da habe ich mich gefragt, was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Irgendwie ist das so, das kommt wie aus dem Nichts raus. Aber wenn man nochmal guckt, was Nikodemus sagt, er weiß, Jesus ist ein großer Lehrer, der von Gott kommt. Das ist ja immerhin schon mal etwas, ne? Auch wenn es noch sehr weit von der Wahrheit entfernt ist. Aber die Richtung stimmt schon mal. Aber Jesus sagt ihm eigentlich, dein Wissen reicht dir nicht aus. Du musst neu geboren werden. Natürlich ist das Wissen darüber, dass man neu geboren werden muss und das Wissen über Jesus wichtig und auch eine Voraussetzung, damit man neu geboren werden kann. Aber das Wissen allein reicht ihm nicht aus. Und der Herr formuliert das auch sehr allgemein. Er sagt, wenn jemand, und damit macht er deutlich, dass es halt nicht nur Nikodemus betrifft, sondern dass es alle Menschen betrifft. Und es ist auch so spannend, wie Nikodemus darauf reagiert. Er hakt dann nämlich nach, weil er es erstmal nicht so ganz versteht. Aber was er versteht, ist, dass er persönlich gemeint ist. Nikodemus war ja, wie gesagt, in Nikodemus' Position wird wahrscheinlich nicht der Jüngste gewesen sein. Und deswegen fragt er dann auch, wie kann denn ein Mensch, der alt ist, noch neu geboren werden? Also er versteht es nicht und er möchte mehr wissen. Und das zeigt, er sucht. Er ist auf der Suche. Er möchte wissen, wie man in dieses Reich Gottes kommt. Was meint Jesus damit? Wie geht das? Und Nikodemus versteht es auch erst einmal so, diese leibliche Geburt, dass er denkt, oh, man muss jetzt nochmal in den Leib seiner Mutter, um dann nochmal geboren zu werden. Also er denkt sehr menschlich, sehr, ja, halt das, was er kennt, was er sehen kann. Und jetzt sagt Jesus zum zweiten Mal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Als erstes klingt das fast wie eine Wiederholung, was er sagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht, und jetzt erweitert er seine Aussage, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren ist, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und dazu gibt es jetzt verschiedene Auslegungen. Ich will mich da jetzt nicht auf eine festlegen. Es gibt jetzt hier zwei Begriffe, Wasser und Geist. Und der Geist, das ist eigentlich eindeutig, dass hiermit der Heilige Geist gemeint ist. Und das ist ja eine Person des dreieinigen Gottes. Wer sich noch an letztes Jahr die Gemeindefreizeit auf Rügen erinnern kann, da ging es ja auch um Gott. Und da ging es auch um die Dreieinigkeit Gottes. Und der Geist ist der Heilige Geist. Und dann steht da noch Wasser. Es gibt auch im Johannesevangelium einige Stellen, aber auch im Neuen Testament, dass Wasser zum Beispiel auch mit Geist übersetzt wird. Also wenn jemand wiedergeboren wird, dann fließen Ströme des lebendigen Wassers durch einen oder in einen oder aus einem hervor. Und damit ist auch der Heilige Geist gemeint. Es kann auch für das Wort Gottes stehen, was eine reinigende Wirkung hat. Und wir müssen ja das Wort Gottes jetzt endlich auch kennen, um ja zu wissen, was wir tun müssen oder was halt auch nicht, um gerettet zu werden. Und ich finde das Bild der Reinigung eigentlich ganz gut, weil in Vers 6 greift der Herr Jesus nochmal das auf, was Nikodemus gesagt hat. Nikodemus meinte ja, war ja auf dieses Leibliche beschränkt. Und jetzt sagt Jesus, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Also jeder Mensch ist ja irgendwie leiblich geboren. Und jeder Mensch, der geboren ist, der ist halt auch in Sünde geboren. David schreibt im Psalm 51, Vers 7, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und in Epheser 2, Vers 1 steht dazu, auch euch, die ihr tot wart durch eure Übertretungen und Sünden. Das heißt, jeder Mensch ist geistlich tot eigentlich, in einer Grundform. Und Jesus sagt, das Leibliche, das Fleisch, darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass du jetzt nochmal in den Leib deiner Mutter gehst und dann wieder geboren wirst. Es geht um etwas anderes. Es geht um eine geistliche Neugeburt. Und das geschieht allein durch den Heiligen Geist und durch Gottes Handeln. Dazu Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also es ist der Heilige Geist, der diese Neugeburt bewirken muss. Und wer aus dem Geist geboren wird, der wird gerettet werden. Und dann sagt Jesus in Vers 7, ja, wunder dich nicht, dass ich dir das gesagt habe. Ihr müsst von neuem geboren werden. Und das betrifft uns alle. Und in Vers 8 erklärt er das jetzt nochmal, diese geistliche Ebene. Dieses Wort, was dort für Geist steht, ist Pneuma. Und das kann man auch mit Wind übersetzen. Deswegen kommt dieser Vergleich mit dem Wind nicht von ungefähr. Also diese geistliche Ebene ist etwas, was wir mit bloßem Auge nicht sehen können. So wie den Wind, den können wir auch nicht sehen, aber wir können ihn hören. Und wir sehen die Auswirkungen, wir sehen, wie die Blätter rascheln, wir sehen, wie die Bäume sich bewegen, wie vielleicht das eine oder andere umkippt oder sogar mit dem Wind mitgerissen wird. Den Wind können wir nicht sehen, aber wir sehen die Auswirkungen. Und wir können auch nicht sehen, wo er, also wir können vielleicht ungefähr einschätzen, woher er kommt, Aber es wird echt schwer zu sagen, ja, wohin geht er denn? Ja, der Wind geht irgendwie in die Richtung, aber dann wechselt er wieder die Richtung. Wir können das nicht so genau einschätzen, weil wir ihn nicht sehen können. Und ja, im Geistlichen ist es genauso mit dem Heiligen Geist. Wir können ihn nicht sehen, aber wir können die Auswirkungen sehen, wann immer ein Mensch geistlich neu geboren wird. Ja, also sich bekehrt und gerettet wird. Und diese Veränderungen, die werden nach außen hin sichtbar. Und wir können auch nie vorhersagen, wer sich jetzt als nächstes bekehrt oder wie der Heilige Geist an den Menschen arbeitet. Das ist so unterschiedlich und so individuell, wir können das ja nicht vorhersagen. Und nachdem Jesus ihm das versucht hat zu erklären, bleibt für Nikodemus immer noch die Frage, wie kann das geschehen? Und Jesus antwortet damit erstmal eigentlich mit einer Gegenfrage. Wie? Du bist doch ein Lehrer Israels. Warum verstehst du das nicht? Du musst das doch eigentlich verstehen. Im Alten Testament gibt es nämlich einige Verse, die darauf hinweisen, wie zum Beispiel in Ezekiel, wo es darum geht, dass Gott den Menschen einen neuen Geist geben will, dass er das steinerne Herz rausnehmen möchte und ein fleischernes Herz einsetzen möchte. Das wird bereits alles im Alten Testament angedeutet. Und jetzt kommt das dritte Mal, wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Es ist jetzt das dritte Mal, dass er sagt, wahrlich, wahrlich. Beim ersten Mal war, du musst von Neuem geboren werden. Das zweite Mal, du musst durch Wasser und Geist geboren werden. Und jetzt beim dritten Mal, Jesus spricht hier über das, was er selbst sagt, was er selbst lehrt. Und zwar sagt er nur das, was er selbst weiß und was er selbst gesehen hat. Und er sagt hier auch, wir. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum sagt er wir? Wen meint er damit? Und er wird damit auch die anderen Zeugen, die nach ihm kamen, mitgemeint haben. Also quasi diejenigen, die nach ihm oder die dann nachher gerettet worden sind, nachdem er am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist. Wie zum Beispiel die Apostel. Es gibt zum Beispiel im ersten Johannesbrief, also den Schreiber von dem Johannesevangelium, er betont das da ganz am Anfang so, dass er sagt, wir haben gesehen, wir haben geschmeckt, Jesus war da, der Sohn Gottes war da und wir konnten mit ihm reden, wir konnten Zeit mit ihm verbringen, wir konnten ihn anfassen. Das ist nicht irgendeine erdachte Menschenlehre, das ist Zeugnis. Wir sagen eigentlich nur das, was wir gesehen und gehört haben. Und auch Lukas sagt das, als er das Evangelium einleitet, glaube ich, dass er dem ganz genau nachgegangen ist und dass das eben ein Zeugnis sein soll von dem, was gewesen ist. Aber das Problem momentan ist, er ist momentan noch der Einzige, der dieses Zeugnis weitergibt, aber die Menschen nehmen es nicht an. Und das ist das große Problem. Die Menschen glauben dem Herrn Jesus nicht. Und das ist natürlich bei den Aposteln genauso gewesen. Da gab es auch genug Leute, die gesagt haben, wollen wir nicht, glauben wir nicht. Und das ist heute genauso. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter und sagt, dass sie, wenn sie nicht mal die irdischen Dinge glauben, auch da frage ich mich wieder, okay, was ist jetzt mit irdischen Dingen, also mit diesen irdischen Sachen gemeint? Und damit meint Jesus eigentlich die ganzen geistlichen Vorgänge, die hier auf dieser Erde stattfinden, die man irgendwie sehen kann, wie zum Beispiel die Wiedergeburt. Also das, wovon er gerade gesprochen hat, das, was hier auf der Erde passiert und stattfindet. Wenn sie nicht einmal das glauben, wenn er davon spricht, wie sollen sie dann glauben, wenn er erst über die himmlischen Dinge spricht, wenn er über das spricht, was im Hintergrund passiert, was Gott sich gedacht hat, was Gottes Gedanken oder Gottes Herzenseinstellungen sind, wie sollen sie ihm das dann noch glauben? Das Problem, was der Herr hier anspricht, ist Unglaube. Aber Glaube ist notwendig. Denn es gibt niemanden, der in den Himmel aufgestiegen ist, nur einen einzigen. Und das ist der, der auch aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und in Vers 18, in Kapitel 1, gibt es einen sehr, sehr ähnlichen Vers. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss gegeben. So, und jetzt machen wir das mal so wie Nikodemus. Logische Schlussfolgerung. Wenn Jesus sagt, dass er nur das redet und das weiß, oder das redet, was er weiß, und auch nur das bezeugt, was er gesehen hat, und er nicht nur von den irdischen Dingen spricht, was auch die Menschen sehen können, sondern auch von den himmlischen Dingen sprechen kann, dann bedeutet es doch, dass er selbst im Himmel gewesen sein muss. Ansonsten hätte er es doch nicht sehen können. Und im Prinzip greift der Herr hier nochmal das auf, was Nikodemus ganz am Anfang gesagt hat. Du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist. Denn er spricht von dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, also von Gott gekommen ist. Aber Jesus ist eben nicht irgendein Lehrer. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn des Menschen, und das ist halt eine Bezeichnung für den Sohn Gottes. Er ist der einzige Mensch, der über das Himmlische reden kann und darf, weil er eben der Sohn Gottes ist. Und einen weiteren Hinweis hatten wir schon in Vers 7, weil er sagt da ja, ihr müsst von neuem geboren werden. Wohlgemerkt ihr, nicht wir. Er nimmt sich selbst daraus, weil er selbst nicht neu geboren werden muss. Denn wenn wir im ersten Kapitel lesen von ihm, dann sehen wir, dass er das Fleisch gewordene Wort Gottes ist und in ihm ist das Leben. Er muss nicht nochmal neu geboren werden in dem Sinne. Er ist derjenige, der das Leben gibt. Und es geht weiter in Vers 14. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Höhepunkt dieses Textes und das, worum es eigentlich geht, beziehungsweise wie diese Neugeburt, die ja Nikodemus vorgestellt hat, wie das gehen kann. Und jetzt stellt er einen Vergleich an. Und zwar redet er von Mose, der in der Wüste eine Schlange erhöhte. Also damals, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, haben sie häufig gemurrt. Und einmal hat es Gott gereicht und dann hat er Gericht geübt. Und hat das in dieser Weise getan, dass er feurige Schlangen geschickt hat, die das Volk gebissen haben. Und daraufhin sind diese Menschen gestorben. Und dann kam das Volk zu Mose und hat gesagt, wir haben gesündigt an dir und an Gott. Bitte Gott einfach, dass er diese Schlangen wegnimmt. Und daraufhin gibt Gott Mose einen Auftrag und sagt, nimm eine kupferne oder eine bronzene Schlange und tu sie an einen Stab oder einen Pfahl, so dass man ihn dass er halt weit oben ist, dass man ihn von weit weg sehen kann. Und jeder, der darauf schaut und der gebissen wurde, der wird am Leben bleiben. Und das hat Mose gemacht und genau das ist auch passiert. Jeder, der gebissen wurde und er hat da hingeguckt, auf diese Schlange, der ist am Leben geblieben. Und genauso wie diese Schlange erhöht wurde, so muss auch, wie Jesus es jetzt sagt, der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So wie das Volk von der Schlange gebissen wurde, so sind wir im Prinzip auch von einer oder von der Sünde gebissen und infiziert und damit zum ewigen Tod bestimmt. Doch diese Schlange aus Kupfer und Bronze ist ein Bild für den Herrn selbst. Er war der Einzige ohne Sünde und hätte gar keine Strafe verdient. Und Bronze steht in der Bibel für Gericht. Und dieses Gericht wurde auf ihn übertragen. Und diese Stange, dieser Pfahl, an dem die Schlange hing, steht jetzt endlich für das Kreuz, an dem unser Herr starb. Und der Tod am Kreuz war damals eine sehr, sehr üble, vielleicht sogar die übelste Hinrichtungsart. Und es war von den Römern so gedacht wie so eine Abschreckung. Und jetzt endlich war er, als er am Kreuz hing, auch in dieser erhöhten Position wie die Schlange, sodass man von weit weg dieses Kreuz sehen konnte. Und wie das Volk nur auf diese Schlange sehen musste, um am Leben zu bleiben, so müssen auch wir nur zum Herrn Jesus aufschauen im Glauben. Und wer das tut, wer an diesen Jesus glaubt, den Sohn Gottes, der ohne Sünde war und zur Sünde gemacht wurde, Wer das für sich persönlich in Anspruch nimmt, der hat ewiges Leben. Und was jetzt so schön ist, Jesus sagt nicht nur, wie diese Neugeburt geschieht, sondern er sagt er gibt einen unfassbar tiefen Einblick in das Herz Gottes. Denn er sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist absolut gerecht. Und deshalb kann er keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und diese Sünde muss bestraft werden. Und wir Menschen sind nun mal Sünder und können deswegen nicht zu Gott kommen. Aber weil er uns so sehr liebt, schafft er das Problem selbst aus dem Weg. Und er braucht ein Opfer. Ein makelloses Opfer. Einen Menschen, der keine Sünde getan hat. Der komplett ohne Sünde ist. Denn wenn ein Mensch, der selbst Sünder ist, dafür genommen werden würde, würde das nicht funktionieren, weil er müsste erst für seine eigene Sünde sterben. Und man kann eigentlich ja nur einmal sterben. Aber wenn da jemand ist, der komplett ohne Schuld ist, dann kann er für jemanden anderes die Strafe tragen. Und wenn das geschieht, dann ist die Sünde gesühnt. Und dann ist es egal, ob du einmal gesündigt hast oder zweimal oder 2 Millionen Mal. Diese Strafe ist dann bezahlt, die Strafe des Todes. Und Tod bedeutet in diesem Sinne Trennung von Gott. Und das konnte kein normaler Mensch leisten. Und deshalb gibt es für Gott nur eine einzige Möglichkeit. Er schickt seinen eigenen Sohn, der als Mensch auf die Erde kommt. Und dieses auserwählte Opferlamm ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Der, den Gott liebte und der nach seinem Wohlgefallen war, wie man es lesen kann, als er getauft wurde. Wie die Stimme aus dem Himmel kam und das sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und auch später bei der Verklärung kommt das auch noch einmal. Und er trug diese Strafe für alle Sünden. Und dieses Opfer ist so stark und so vollkommen, dass jeder gerettet werden kann. Jeder. Jeder, der glaubt. Und wer glaubt, der wird von neuem geboren. Und das ist das, was ich auch in Römer 8 schon einmal vorgelesen habe. Der wird geistlich geboren, geistlich lebendig. Und das war auch der Grund, warum der Herr Jesus zu dem Zeitpunkt dieses Gesprächs mit Nikodemus auf der Erde war. Er war nicht da, um die Welt zu richten. Er wird auch noch einmal wiederkommen, um die Welt zu richten. Aber zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht so. Sein erstes Kommen war, um die Welt zu retten, um uns Menschen zu retten, weil Gott jeden einzelnen Menschen liebt, dich und mich. Und er will nicht, dass wir verloren gehen. Aber wer nicht glaubt, der kann nicht gerettet werden. Hier steht sogar, der ist schon gerichtet. Wer nicht glauben will, den muss Gott richten, weil Gott niemanden dazu zwingt. Und das Gericht wird hier so beschrieben, dass das Licht, Jesus Christus, wieder Johannes 1, dass er das Licht ist, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, aber die Menschen ihn nicht wollten, weil sie das Böse mehr geliebt haben. Also wollen sie gar keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann werden sie auch keine Gemeinschaft mit ihm haben. Es wird im Himmel und auch in der Hölle nur Freiwillige geben. Wer die Sünde liebt, der will auch gar nicht erst zum Licht kommen, weil ihre Sünde damit offenbar werden würde und man selbst und auch andere erkennen würden, dass man eben nicht der tolle Typ ist, für den man sich so gerne hält. Aber wenn wir ehrlich sind und erkennen, dass wir eigentlich nichts sind vor Gott, dass wir Sünder sind, die Vergebung brauchen, und wir dann auf Jesus Christus schauen, der für unsere Schuld und Sünde bezahlt hat mit seinem eigenen Leben, dann werden wir von neuem geboren. Dann sind wir geistlich neu geboren. Dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus ist so vielschichtig, dass man in so kurzer Zeit eigentlich gar nicht alles erwähnen kann und erklären kann und wahrscheinlich auch noch viele Fragezeichen hat. Aber bevor ich die Aspekte noch einmal zusammenfasse, möchte ich noch einen Nebenaspekt aufzeigen, der das, was Jesus sagt, eigentlich auch nochmal unterstützt und unterstreicht. Ich empfand es nämlich als sehr herausfordernd und manchmal auch echt kompliziert, so zu verstehen, was Jesus da eigentlich genau sagt und wie er es vor allem sagt. Da habe ich mich gefragt, warum? Warum macht er das? Und ich habe hier etwas entdeckt, was ich auch schon im ersten Kapitel entdecken durfte, seine ersten 5 Jünger. Völlig unterschiedliche Menschen und mit jedem geht er anders um. Und so auch mit Nikodemus. Denn das war nicht irgendein Bauer oder ein Fischer oder sonst irgendwie, der war ein Gelehrter, ein Lehrer, ein Akademiker. Einer, der ganz, ganz viel wusste aus der Bibel oder damals aus dem Alten Testament und der aber auch viel nachdachte und aus den Dingen, die er beobachtete, seine Schlüsse zog. Er war ein Denker. Aber allein, dass er zu Jesus geht und mit ihm ein persönliches Gespräch haben will, zeigt, dass er auch ehrlich und aufrichtig ist und auch mutig war. Und es waren ehrliche Fragen, die er gestellt hat. Und er wollte verstehen, was Jesus ihm da eigentlich sagt, weil er gemerkt hat, es betrifft mich auch. Und der Herr wusste das. Und er geht auf seine Fragen ein. Und er greift auch immer wieder so ein bisschen auf das zurück, was Nikodemus gesagt hat. Aber er macht dann aber auch deutlich, worauf es eigentlich ankommt. Also er macht jetzt kein Smalltalk, kein Geplänkel, sondern er kommt direkt zum Punkt. Und es drängt sich mir einfach der Eindruck auf, dass der Herr Jesus ihn auch ein wenig herausfordern will. Einfach weiter nachzudenken, weil er einfach ein Typ dafür war, weil das irgendwie seiner Natur entsprach. Und er wollte ihn dazu herausfordern, nachzudenken und seine eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und wenn man gerade die Verse 11 bis 13 nochmal so betrachtet, dann merkt man irgendwie, er sagt nicht direkt, dass er der Sohn Gottes ist. Aber wenn man darüber nachdenkt, wird es deutlich. Und er zeigt jetzt nicht mit dem Finger auf sich und sagt, hey, schau auf mich. Natürlich sagt er ihm das so indirekt, aber er will Nikodemus die Chance geben, dass er selbst darauf kommt. Und das finde ich so stark. Und trotzdem sagt er ihm das Evangelium klar und deutlich. Und er sagt ihm, worauf es ankommt, nämlich auf eine Neugeburt aus Gott. Durch den Glauben an den Sohn Gottes. Und er sagt ja später auch, dass er der Sohn Gottes ist. Da gibt es nachher auch einige Verse, aber an dieser Stelle sagt er das noch nicht. Aber wenn Nikodemus ihm weiter nachgegangen ist, vielleicht hat er es da auch schon verstanden. Aber er hat weiter darüber nachgedacht. Und wenn man die Geschichte weiterverfolgt in Kapitel 7, da gibt es eine Diskussion im Hohen Rat. Und Nikodemus verteidigt ihn tatsächlich sogar einmal. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der Ehren war, richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Also er wirft ihn quasi sogar vor, so, ihr habt doch gar nicht mit dem gesprochen. Wie wollt ihr ihn dann überhaupt verurteilen? Und ganz zum Schluss, nachdem der Herr am Kreuz gestorben war, sind einmal Josef von Arimathea, auch einer, ein sehr hohes Tier, sage ich jetzt mal, und Nikodemus sind hingegangen und haben ihn begraben. Und da merkt man, Nikodemus hat es verstanden. Und ja, die Tatsache, dass der Herr ihm sowohl Leichtes als auch Schweres hier einfach sagt, zeigt einfach, dass er Nikodemus auch zutraute, dass er das verarbeiten konnte, dass er weiter darüber nachdenken konnte. Und es hat auch zum Ziel geführt. Es zeigt einfach diese Liebe, die er auch zu Nikodemus hat, finde ich persönlich. Ich habe das beim ersten Blick nicht so wirklich gesehen, aber beim zweiten Blick, als ich den Text so ja, bearbeitet habe. Weil er ihm einfach persönlich begegnet, genau so, wie er es brauchte. Und er bevormundet ihn nicht, sondern regt ihn dazu an, selbst nachzudenken. Und trotzdem sagt er ihm das, was er wissen muss. Also, ich fasse zusammen. Nikodemus, ein Oberster der Juden, sucht ein persönliches Gespräch mit Jesus Christus. Und der Herr Jesus macht ihm deutlich, erstens, dein Wissen rettet dich nicht. Es ist zwar wichtig, dass man es weiß, dass man die entscheidenden Dinge weiß, aber das Wissen allein rettet dich nicht. Du musst von neuem geboren werden. Das Zweite, dein Menschsein, das Fleischliche und dir die von Gott gegebene Menschenwürde damit, die rettet dich auch nicht. Sondern du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Du brauchst eine geistliche Neugeburt. Und das Dritte, diese geistliche Neugeburt kommt nur durch den Glauben. und nicht den Glauben an irgendwen, sondern an den Sohn Gottes, an den Herrn Jesus Christus selbst, weil er der Einzige ist, der über das Himmlische berichten kann, weil er aus dem Himmel ist. Und ihm müssen wir glauben und an ihn müssen wir glauben. Und wenn wir das tun, wenn wir Jesus Christus als den Sohn Gottes anerkennen und ihm ganz persönlich oder auch glauben, dass er ganz persönlich für meine eigene Sünde gestorben ist, wenn ich das glaube und ihm mein Leben dafür gebe, dann werden wir neu geboren und dann gilt 2. Korinther 5, Vers 17. Und das ist so gewaltig. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind zwar noch in diesem Körper, diesem leiblichen Körper, aber der Geist ist neu geboren. Ich habe letztens oder gucke immer mal wieder so nach Autos und dann ist mir ein Auto aufgefallen. VW Touran, weiß. War eigentlich ganz schön, hatte irgendwie 220.000 Kilometer gelaufen, habe ich gedacht, oh, ist ein bisschen viel. Aber dann stand da, der hat einen neuen Motor. Der hatte, dementsprechend war die Motorlaufleistung irgendwas bei 78.000 Kilometer. Und ich finde, das ist irgendwie so ein schönes Bild. Das Äußere ist ja immer noch das Gleiche. Und man denkt so, ja, der ist schon ganz lange gelaufen, aber der Motor ist neu. Und so, fast so ähnlich ist das ja auch bei uns, wenn wir wiedergeboren werden. Da kann man 10 sein, 20 sein, man kann auch 70 oder 80 sein. Wenn man neu geboren wird, dann ist man eine neue Schöpfung. Und diese Botschaft, die er Nikodemus hier bringt, das ist halt nicht nur für ihn, sondern es ist für uns alle. Und sie gilt auch heute noch. Sie gilt für dich und für mich. Und ja, die Frage ist, was machen wir daraus? Amen.